wirklich der beste Onkel der Welt.
Na, hör mal, das ist doch das Mindeste bei dem Anlass.
Sieh dir das an. Sieht das nicht niedlich aus? Kannst du dir vorstellen, dass etwas so klein sein kann? Oh, ich hoffe, ich weiß nur, was ich zu tun habe, wenn ich es bekomme.
Yes?
Ihn. Ich meine natürlich ihn. Onkel Paul, ich bin so aufgeregt. Ich kann kaum glauben, dass es endlich so weit ist.
Ja, ihr habt echt so lange darauf gewartet.
Es kommt mir wie ein halbes Leben vor. Nach all dem, was wir mitgemacht haben, sind unsere Gebete endlich erhört worden.
Ich an deiner Stelle, ich hätte längst die Flinte ins Korn geworfen.
Glaub mir, es gab genügend Rückschläge, genügend Zweifel, aber ich habe mir immer gesagt, eines Tages.
Und dieser Tag ist nun Wirklichkeit geworden. Oh Kathi, ich freue mich so für dich. Und nicht nur, dass du jetzt endlich ein Kind bekommst, sondern auch, dass der Gang zu irgendwelchen Adoptionsagenturen ein Ende gefunden hat oder das Aufsuchen von irgendwelchen Ärzten.
Naja, es hat ja auch was Gutes. Ich glaube, an meinem Körper gibt es keinen Fleck, der nicht von mindestens 100 Spezialisten unter die Lupe genommen worden ist. Nach einiger Zeit habe ich nicht mal mehr nach dem Namen gefragt, sondern gesagt, nehmen Sie mich, ich gehöre Ihnen.
Und schließlich hast du endlich den Anruf bekommen.
Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Ich stand wie unter Schock.
Das glaube ich dir.
Ja, und ich lag die ganze Nacht wach, nur um mir klarzumachen, dass es kein Traum war. Es war wirklich keiner. Es war Wirklichkeit. Ich konnte es fast nicht glauben.
Sag mal, wie ist es deinem Mann eigentlich möglich, immer noch in der Arbeit zu stecken, wo er doch weiß, dass er in weniger als 3 Stunden Vater wird?
Ach, ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist besser, dass er dort ist und nicht hier. Wir würden uns nur gegenseitig verrückt machen.
Habt ihr eigentlich schon einen Namen ausgesucht?
Ja, Tim. Tim Heinemann.
Wow, das gefällt mir. Klingt stark.
Finde ich auch.
Hallo.
Oh, hallo Liebling. Oder sollte ich lieber sagen, Papa? Hast es wohl kaum ausgehalten, was?
Nein.
Gratuliere, Gregor. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich für euch beide freue.
Danke.
Schau
danke.
Mal, was ich unserem kleinen, was Onkel Paul unserem kleinen Tim mitgebracht hat. Sieht das nicht niedlich aus?
Ja, ja. Du, Onkel Paul, wenn es dir recht ist, aber ich möchte mit Kathi mal einen Moment alleine sprechen.
Ja, natürlich. Ich wollte sowieso gerade gehen.
Ich glaube, neben mir steht ein ziemlich aufgeregter Vater. Was?
Den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber gut, ich freue mich wirklich für euch. Endlich ist es wahr geworden.
Ja, danke dir für alles. Wir sehen uns dann morgen.
Ja, gerne. Bis morgen. Also, Tschüss. Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
Tschüss.
Ist er nicht der beste Onkel der Welt?
Er ist der beste Onkel. Könnten wir uns mal setzen? Ich muss was mit dir besprechen.
Oho, das klingt aber ernst.
Ja, es geht um unser Baby.
Ach, Gregor, ich weiß doch, was du sagen willst.
Ich glaube nicht.
Ich weiß, dass ich seit dem Anruf nichts anderes als unser Baby im Kopf habe. Aber ich verspreche dir, es wird sich alles ändern.
Kathi.
Ja, ich verspreche dir, ich werde nicht eine von diesen Müttern, die ihr ganzes Leben ihrem Kind unterordnen. Ja, ich habe nur mal nichts anderes im Kopf, jetzt da unser Traum endlich in Erfüllung gegangen
ist. Kathi, unser Rechtsanwalt hat mich vor 30 Minuten im Büro angerufen. Das Mädchen hat entschieden, das Baby zu behalten.
Was?
Sie hat ihre Meinung geändert.
Aber das kann sie nicht. Sie hat den Vertrag unterschrieben.
Sie hat bis 3 Tage nach der Geburtszeit ihre Zusage rückgängig zu machen.
Das kann sie nicht. Sie hat es uns versprochen.
Sie kann das tun und sie hat es getan. Wir mussten mit dieser Möglichkeit rechnen.
Wo ist die Nummer von unserem Anwalt? Man muss doch was dagegen unternehmen können.
Ich habe schon mit ihm gesprochen, aber er sagt, er kann nichts tun.
Was soll das heißen, man kann nichts tun? Sicher hast du ihn nicht gefragt, sonst könnte man was tun.
Bitte, es ist schon alles erledigt.
Ich kann das nicht glauben. Es war alles abgemacht. In 3 Stunden wäre es unser Sohn gewesen. Er ist unser Sohn.
Kathi, wir haben keinen Sohn.
Ich will unser Baby.
Wir haben kein Baby.
Ich halte das nicht mehr aus. Was will er denn noch von uns?
Wer?
Gott, wer sonst?
Ich glaube nicht, dass es sein Fehler ist.
Wer ist denn sonst daran schuld?
Kathi.
9 Jahre lang habe ich um ein Baby gebettet. Habe ich eins bekommen? Nein. Und all, was uns diese Adoptionsagenturen sagen konnten, waren, wir haben leider nichts für sie. Und jetzt, so kurz vor dem Ziel... Ich kann nicht mehr. Lass mich! Was machst du da?
Ich packe es weg, gebe es zurück.
Wie kannst du jetzt nur an sowas denken?
Woran willst du, dass ich denke?
An unser Baby!
Wir haben kein Baby!
Sei still, sei bitte still! Ich kann das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören!
Liebling.
Nein, ich will mich nicht beruhigen, ich bin wütend! Ich habe mir die Jungs so sehr gewünscht! So sehr gewünscht! Ich hasse dieses Mädchen. Ich hasse dich. Ich hasse mich. Ich hasse Gott. Ich hasse alle.
Kathi! Scheiße! Und jetzt Gott. Wir haben uns diesen Sohn so sehr gewünscht.
Tja, ziemlich krass, gell? Nicht so ein ganz easy Einstieg in die Predigt heute, aber ein Riesenkompliment an unser neu gestaltetes Theaterteam. Auch wenn sie jetzt nicht hier sind, ich finde, ihr dürft ihnen einen riesen Applaus geben. Ich finde es Hammer. Ja, sie haben uns in ein sehr, sehr herausforderndes Thema mit hineingenommen. Dinge, die Jesus nie gesagt hat, ich erfüll dir all deine Wünsche. Und mal ganz ehrlich, mal so Frage in die Runde. Wer hat denn Bock auf das Thema? Ja, wer hat, ja? Merkt ihr was? Merkt ihr was? Ich habe da keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Hey, was Jesus nie gesagt hat, ich erfüll deine Wünsche. Boah. Also da gibt es geilere Themen, oder? Über die man reden kann. Definitiv ist das ein Thema, das jetzt nicht so cool ist. Und ihr habt es gemerkt, die Wirkung des Theaterstückes war natürlich gewünscht, aber es hat, finde ich, auch extrem gut funktioniert. Es hat uns in eine Emotion mit hineingenommen. Und jetzt sagst du vielleicht so, komm, jetzt übertreib mal nicht so. Ganz so dramatisch ist das doch mit den Wünschen gar nicht. Und das stimmt. Das kommt nämlich so ein klein bisschen drauf an, wie deine Wünsche so gelagert sind. Was für einen Wunsch du hast. Stell dir mal Folgendes vor. Du hast zu Hause so einen wunderschönen 60 Zoll Full HD Fernseher. Ja, der steht bei dir zu Hause. Jetzt sind wir Männer und waren natürlich beim Mediamarkt und unser Wunsch ist es jetzt, ein 72 Zoll 4K Curved. Yeah. That's the wish we have. So, und jetzt sagst du natürlich, ja komm, also da kannst du auch mit der anderen Lösung leben, oder? Und das stimmt. Und wisst ihr was? Das Problem ist, ich glaube, 80% unserer Wünsche sind genau in der Kategorie. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einem Zustand, in dem wir so vieles haben einfach. Wo wir wirklich an Wünschen arbeiten, naja, die irgendwie so, ich sage immer, On-Job-Wünsche sind. So nice to have. Aber es gibt Wünsche, die sind völlig anders gelagert. Vielleicht wünschst du dir, sehnlichst ein Kind zu bekommen. Vielleicht wünschst du dir, endlich einen Partner zu bekommen oder eine Arbeitsstelle. Endlich wieder in der Lage zu sein, deine Familie zu ernähren aufgrund deiner Arbeit. Vielleicht wünschst du dir Kunden, weil es in deiner Firma nicht so läuft, wie du denkst oder hoffst. Vielleicht wünschst du dir Gesundheit, weil es eine Diagnose gibt, weil es eine Krankheit gibt in deinem Leben und du dir sehnlichst wünschst, dass doch endlich Heilung geschieht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie deine Wünsche gelagert sind. Und je nachdem, wie diese Wünsche sind, hast du natürlich riesen Hoffnungen und hast du riesen Erwartungen an diesen Gott. Und dieser Gott, der schürt auch noch deine Erwartungen. Da gibt es nämlich Bibelverse, Psalm 37, Vers 4. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Ah, wow. Echt jetzt? Es gibt Situationen im Leben, da sind diese Bibelverse wie so ein Schlag ins Gesicht. Da denkst du, ja, hey, du kannst gut daher schwätzen. Psalm 37, wow. Aber was ist denn, wenn es so wie in diesem Theaterstück zu diesem Punkt kommt, wo es nicht seit ein paar Wochen, nicht ein paar Monate, wo du seit Jahren auf etwas wartest, wo du sehnsüchtig darauf wartest, dass Gott in deinem Leben eingreift. Das sind Situationen, da kannst du wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Und lustigerweise konnte ich das extrem gut nachvollziehen, dieses Theaterstück, denn meine Frau und ich, wir haben ja fast 6 Jahre auf Kinder warten müssen. Wir sind beide formell, schriftlich, medizinisch unfruchtbar. Und diese Situation, die kam mir so dermaßen bekannt vor. Und ich habe einfach mich zurückerinnert an viele dieser Momente, wo du hoffst, wo du bangst, wo du erwartest, wo du sehnst, wo Leute beten und dann, tja, und dann passiert irgendwie nichts. Jetzt geht es in dieser Serie um Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Wenn Jesus also nicht gesagt hat, dass er unsere Wünsche erfüllt, widerspricht er dann Psalm 37? Ist das so ein Ding, so jetzt für die Theologen unter uns? Ja, Jesus macht ja manchmal so Spielchen. Der sagt so, ihr wisst, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Ist das auch so ein Ding? Es steht geschrieben, setzt auf den Herrn und dann erfüllt er die Wünsche. Ich aber sage euch, Ätschepätsch, ist gar nicht so. Wenn wir wirklich nach Antworten suchen, dann reicht es nicht, dass wir auf dieser oberflächlichen Ebene unserer Glaubenssätze bleiben. Wisst ihr, dieses Volkschristentum, nur Mut kommt gut. Manchmal hilft dir das so überhaupt nicht weiter. Und du musst tiefer schauen und du musst nach Jesus selber schauen und dir angucken, hey, was hat er eigentlich gemacht? Und ist das, was wir als Glaubenssätze so mit uns rumschleppen, ist das wirklich Jesus-mäßig? Jesus sagt mal, denn ich bin ja von Gott zu euch gekommen in seinem Auftrag und nicht aus eigenem Entschluss. Jesus war ja schon vor dieser Welt. Jesus war schon vor diesem Leben. Er war im Himmel und er hatte dann nicht diese Funktion, dass er so am hintersten Zipfel des Himmels noch irgendwo die Wolken gefegt hat. Jesus hatte eine ziemlich krasse Position im Himmel. Er saß zu Rechten Gottes schon bevor er kam. Er hatte die höchste Position inne und jetzt bekommt er einen Auftrag vom Vater. Und er sagt, ich bin hier auf dieser Erde, weil ich einen Auftrag habe, nicht weil es mir so langweilig im Himmel ist. Und er beschreibt selber diesen Auftrag in Johannes 17. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Das war sein Auftrag. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, Vater. Und dahinter steckt etwas. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Wenn Jesus zu uns kommt, um uns Gott zu zeigen, dann scheint es so, dass Gott der Überzeugung ist, wir haben es nötig. Dann scheint es so, dass Gott uns beobachtet hat und hat festgestellt, hey, die Menschen da unten, die haben eine Sicht auf mich. Die haben eine Vorstellung, ein Bild von mir. Und Gott ist ganz offensichtlich der Meinung, dass dieses Bild falsch ist, denn sonst käme er nicht extra vom Himmel runter, um uns zu sagen, wie er wirklich ist. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, dieses Bild von Gott hat sich nie geändert. Und lustigerweise die Situationen auch nicht. Ich habe Folgendes gefunden. Da sehnt sich ein Mensch unfassbar nach einem Kind. 1. Mose 15. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Hey, und ich glaube, wir lesen die Bibel immer viel zu schnell. Viel zu schnell. Wir lesen das und lesen weiter. Aber das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, was dort passiert. Da ist Abraham, ich stelle mir den immer vor, wie Vater Abraham von den Schlümpfen. Ja, so dieser, also Rauschebart und so. Abraham, Krummstock, und also der ist da Und jetzt begegnet Gott dem. Also Gott, ja, das ist Gott. Das ist nicht Göttchen, das ist Gott. Das ist der Schöpfer des Universums. Das ist der Typ, der alles gemacht hat, was lebt, der alles geschaffen hat, was Materie ist, was Leben ist, was überhaupt existent ist. Dieser Gott, der alles gemacht hat, kommt jetzt zu Vater Abraham und sagt, hey, ich werde dich belohnen. Hast du das Bild? Und jetzt ist die Antwort mega geil. Ja, also du Schöpfer des Universums, was willst du mir schon geben? Bisschen vermessen, oder? Und es ist so leicht, mit dem Finger auf diesen Schlumpfvater zu zeigen. Aber, ja, Vater im Himmel, was willst du mir schon geben? Weißt du, ich habe einen Wunsch. Und der Wunsch, der ist so tief, der ist so groß. Was willst du mir denn geben, wenn du mir das nicht erfüllst? Wow, das ist echt tief. Andere Situation, anderer Teil der Bibel, musst du viel weiter blättern. Ganz, ganz ähnliche Situation. Da betet jemand verzweifelt um Heilung für den Bruder. Ihr müsst wissen, die Situation dahinter ist die, Jesus hatte drei ganz, ganz enge Freunde. Er hatte drei enge Jünger, aber er hatte auch drei enge Freunde. Und das waren die, wo er zum Chillen hingegangen ist. Wenn Jesus mal richtig runterkommen wollte, wenn er genug hatte hier von Massenpredigt und so, dann ging er zum Chillen zu seinen drei Freunden. Und jetzt war einer von denen schwerst erkrankt. Und man kam zu Jesus und sagte, hey Jesus, dein engster Buddy, der liegt im Sterben. Und Jesus... Ja, ich habe hier noch einen Job. Nein, Jesus, du hast es echt nicht gecheckt. Dein engster Kumpel, der ist der letzte Schnaufer. Ja, schon. Aha. Ja, ich komme. Und dann kommt er nach 2 Tagen. Und dann kommt Martha zu ihm und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Und ich weiß nicht, ob du dich irgendwie da drin finden kannst. Herr, wärst du doch da gewesen. Wärst du doch in diesem Moment da gewesen. Und wahrscheinlich kann jetzt jeder von euch in irgendeiner Form etwas da reinfügen. Wärst du in diesem Moment da gewesen, wäre der Unfall nicht passiert, wäre das nicht geschehen, wäre jenes, wenn das Wort nicht gefallen, wärst du doch. Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre doch alles anders. Und merkt ihr, wie tief Wünsche sind? Es ist ihr Wunsch nach Heilung, der sie antreibt. Was ist jetzt diese Ausgangsbasis? Ja, ich habe ja gesagt, wir haben so damals die Menschen und wir heute, wir haben ein Bild von Gott, eine Vorstellung. Was ist die Vorstellung, die den Menschen in der Bibel und uns gemeinsam ist? Ich glaube, es ist die Vorstellung, dass Gott dazu da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht oberflächlich. Ja? Ich glaube wirklich, wir denken, Gott ist dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen. Und das passt auch so mega gut in unser Leben. Ja, wir haben so Wünsche in unserem Leben. Und wenn die erfüllt werden, yeah, come on, happy party, clappy, super geil. Hey, diese Woche, da ist was Blödes passiert, du betest, Gott hat eingegriffen, jetzt ist Sonntag, jetzt gehst du in den Worship. Hey, ole, super Gott, ole, ole, super Gott. Ist einfach, gell? Voll easy, da kannst du voll abgehen. Ja, Worship, jawohl, gut. Aber was, wenn nicht? Was, wenn du die ganze Woche über gebetet hast und es ist nichts passiert? Und dann kommst du in den Worship und dann steht so ein Affe neben dir und der macht so einen auf Ole Supergott. Und du denkst so, ja Ole Supergott, aber nicht mit mir, aber nicht heute und nicht hier. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Glück ist Realität minus Erwartung. Mathematik. Mit Mathe habe ich mir immer schwer getan, aber das habe ich verstanden. Weil das heißt nämlich nichts anderes als, Wenn es besser kommt, als wir erwartet haben, dann ist gut. Wenn es besser kommt, als wir erwartet haben, dann ist alles gut. Aber was, wenn nicht? Dann haben wir ein Problem. Und jetzt reagieren manche Menschen rein mathematisch. Und ich verstehe sie sogar ein bisschen. Die sagen, naja, also wenn Glück ist Realität minus Erwartung, dann muss ich ja jetzt mathematisch nur Erwartung auf Null setzen, dann bleibt immer was übrig. Hä? Wenn du jetzt Mathematik nicht ganz mitkommst, du erwartest einfach nichts mehr vom Leben, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Und wisst ihr was, das sind so mega attraktive Menschen. Das sind die, die neben dir sitzen und du denkst, kann ich einen Stuhl weiterrücken? Autsch, gell? Aber das gibt es halt überall im Leben, auch in der Kirche und auch zu Hause. Und möglicherweise, ja, vielleicht bist du ja auch einer. Das Problem ist, wenn ich nichts mehr erwarte, kann ich nicht mehr enttäuscht werden. Aber erstens ist das völlig unbiblisch und zweitens ist es mega unattraktiv. Gott sagt, du darfst was erwarten, du sollst was erwarten von mir. Das sagt Gott ausdrücklich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wisst ihr, gehen wir nochmal ganz kurz zu diesem Theaterstück zurück. Und ich weiß, dass das mega schwer ist, aber lasst uns diese Szenerie mal ganz kurz ohne Emotionen anschauen. Was passiert da eigentlich? Da ist eine Frau, die kann kein Kind bekommen. Die haben einen Deal geschlossen, der in unserer Gesellschaft möglich ist. Den nennt man Adoption. Das heißt, jemand gibt sein Kind frei. Du kannst es annehmen. Du darfst es großziehen. Jetzt gibt es aber im Recht etwas Verankertes. Du hast nach der Geburt auch noch Zeit, das wieder zurückzunehmen. Die leibliche Mutter, die dieses Kind auf die Welt gebracht hat, entscheidet sich dazu, ihr Kind, das ihr Kind ist, auch bei sich zu behalten. Was ist da wirklich geschehen? Eigentlich nichts, gell? Was ist das große Problem dieser Frau? Sie ist der Meinung, sie hat ein Recht auf dieses Kind. Sie ist der Meinung, sie hat einen Anspruch, sie hat ein Recht. Man hat doch einen Deal gemacht und mit Gott gebetet und jetzt hat sie doch ein Anrecht auf dieses Kind. Und weil sie meint, dass sie im Recht ist, wird sie blind für die Realität. Und kann das vielleicht sein, dass an dieser Stelle Gott uns so einen Spiegel vorhält? Wenn wir der Meinung sind, im Recht zu sein, werden wir blind für die Realität. Aber wir sind halt so oft der Meinung, dass wir im Recht sind. Und das hat was mit unserem Gottesbild zu tun. Wir haben doch ein Recht darauf, dass Gott unsere Wünsche erfüllt. Jetzt hat Jesus was ziemlich Spannendes behauptet. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Gott ist nicht dazu da, meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe kein Recht darauf. Das ist die Wahrheit. Ja, geil. Aber wie soll mich das befreien? Was soll denn daran jetzt das Tolle sein? Es gibt einen spannenden Ansatz, ganz verschiedene. Einen davon hat ein Autor gebracht, Oscar Wilde, ist ein bisschen umstrittener Typ. Aber er sagt mal, wenn Gott die Menschen strafen möchte, erhört er ihre Gebete. Oscar Wilde war nicht ganz so christlich, muss man dazu sagen. Was damit gemeint ist, das möchte ich euch an einem Beispiel zeigen. Ihr seht jetzt ein Bild gleich. Und dieses Bild hat eine Vorgeschichte. Ja, der Besitzer des Autos, können wir gerade mal auf das, ja? Der Besitzer des Autos hat über Monate hinweg gebetet, Herr, gib mir ein schnelleres Auto. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt in dem Moment gerade froh ist, dass Gott das Gebet nicht erhört hat. Und was ich damit sagen möchte ist, es gibt Gebete, da ist es ziemlich gut, wenn Gott sie nicht erhört. Es gibt Gebete, da sieht Gott einen Schritt weiter als wir. Und weil er es gut mit uns meint, erhört er sie nicht. Und dann gibt es Gebete, die erhört Gott nicht jetzt. Weil zwischen unserem Wunsch und der Erfüllung des Wunsches ein Weg dazwischen ist. Und wenn ein Weg dazwischen ist, das garantiere ich dir, ist es bei Gott immer so, dass Gott sagt, auf diesem Weg sollte etwas geschehen mit dir. Du solltest erst mal lernen, mit dieser Erfüllung deines Wunsches umzugehen. Vielleicht solltest du erst mal lernen, mit schnelleren Autos zu fahren oder wie auch immer. Unser Problem, das wir haben, und das ist so ganz tief in unserem Herzen drinnen, wir sind der Meinung, ich habe das doch verdient, dass Gott meinen Wunsch erfüllt. Ich habe das doch verdient. Und wisst ihr was, das hat zwei unterschiedliche Gründe, die führen letzten Endes aber zu genau demselben Ergebnis. Das erste ist, ich habe es verdient, weil ich mich so angestrengt habe. Ich habe doch so sehr dafür gearbeitet. Ich habe doch so viel dafür getan. Ich habe so viel in Kauf genommen, damit dieser Wunsch erfüllt wird. Ich habe doch verdient. Und die zweite Kategorie, die ist noch komplizierter, das gebe ich zu. Ich habe doch verdient, dass Gott das erfüllt, weil mein Wunsch doch so ehrenwert ist. Wisst ihr, wir können so extrem fromme Wünsche haben. Wirklich, ich meine das nicht ironisch jetzt. Wir können so extrem fromme Wünsche haben. Und weil sie so fromm sind, also fromm heißt ja auf Neudeutsch Gott nützig. Ja? Das heißt eigentlich fromm. Es nützt Gott etwas. Und weil mein Wunsch so fromm ist, da habe ich es doch verdient, dass das erfüllt. Weil letzten Endes ist es doch in seinem Sinn. Und merkte, ganz egal, was die Ausgangssituation ist, beides Mal haben wir die Herzenshaltung, ich habe das verdient, dass Gott das erfüllt. Und dann haut Jesus noch einen oben drauf. Das finde ich oberfrech. Matthäus 18. Auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird es ihnen gegeben. Also doch. Yes, come on. Jesus hat es doch gesagt. Amen. Ja, du musst halt noch einen finden, der das Gleiche wünscht. Nein, das ist nicht die Message dieses Verses. Wisst ihr was, das Problem in diesem Vers ist ultratief. An diesem Vers kann man was mega gut erklären. Und ich liebe das deshalb so, weil wir Grundprinzipien manchmal verstehen können auf eine recht einfache Art und Weise. Wann immer du in deinem Leben von etwas überzeugt bist, wenn du eine Meinung hast, wenn du ein Bild hast, wenn du eine Position hast, dann mache ich jede Wette mit dir, du wirst in der Bibel etwas finden, das deine Meinung unterstreicht. Jede Wette. Das Buch ist so groß, über 1000 Seiten, die rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass du zu deiner Meinung eine Position findest, die ist gigantisch hoch. Was ist das Problem? Du missbrauchst Jesus. Du missbrauchst Jesus für deine Position. Und an dem Vers kann man das ultra gut erklären. Denn dieser Vers steht in einem Zusammenhang. Davor steht etwas. Der steht nicht alleine, dieser Vers. Und es ist so spannend hinzugucken, wo der steht und in welchem Zusammenhang. Es geht in der Situation darum, Jesus erklärt seinen Jüngern, also eine ähnliche Szenerie wie hier jetzt gerade. Und Jesus kommt rein und sagt, wisst ihr was, im Leben passiert das manchmal so, da baut jemand richtig Scheiße. Ja, der ist schuldig geworden an dir. Der hat so richtig Mist gebaut und der hat Dummes über dich erzählt oder was auch immer Blödes gemacht. Und heute gebe ich euch mal eine kurze Lehrstunde, wie ihr dann mit dieser Person umgehen sollt. Aha. Und dann sagt Jesus Folgendes. Wisst ihr, das mit der Schuld, das ist ein bisschen ein Problem. Ich gebe euch etwas in die Hand. Ich gebe euch ein Recht in die Hand. Ihr miteinander, ihr dürft auf dieser Erde hier Dinge binden, also verbindlich machen und lösen. Das heißt, der Mensch ist wieder frei davon. Das dürft ihr machen, hier auf der Erde. Was ihr bindet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr löst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und dazu muss man wissen, eines der größten Kritiken an Jesus, das die Pharisäer hatten, sie gingen immer zu Jesus und sagten, Jesus, was bildest du dir ein? Wie kannst du einem Menschen Schuld vergeben? Wie kannst du das, was nur Gott kann, einem Menschen Schuld vergeben? Und jetzt sagt Jesus, hört gut zu, ihr könnt es auch. Wenn sich zwei von euch in einer Sache einig machen, wenn ihr zwei einig seid, dass ihr ihm vergeben wollt, dann ist ihm vergeben. Und wenn ihr zwei einig seid, dass ihr daran festhalten wollt, dann hat er ein Problem. Und das ist die Aussage dieses Verses. Wenn zwei sich in dieser Sache einig sind, dann wird Gott dementsprechend handeln. Und warum kann ich das sagen? Das ist jetzt theologisch, ja? Warum kann ich das behaupten? Weil Jesus eine Grundmessage in seinem Leben hat. Jesus geht es immer um Erlösung und Vergebung. Jesus war auf dieser Welt zur Erlösung und Vergebung. Und wann immer ich so einen Hammersatz von Jesus habe, muss ich den in den Zusammenhang seiner Lebensmission stellen. Und wenn das mit seiner Lebensmission nichts zu tun hat, dann solltest du wach werden. Jesu Lebensmission war es nie, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Sondern wo finde ich den Beweis? Und das finde ich jetzt so das Hammermäßige an Jesus. Der war nicht einfach nur ein Schwätzer. Der hat es gelebt. Jesus ging auf das Ende seines irdischen Daseins zu. Der hatte noch ein letztes richtig cooles Abendessen mit seinen Jungs. Und dann ist er in den Garten gegangen. Und in diesem Garten Gethsemane, da wusste er, das was jetzt kommt, das wird richtig scheiße. Und in diesem Moment passiert etwas, das ist ein medizinisches Phänomen, das heute nachgewiesen ist. Das ist nicht einfach nur eine Floskel. Jesus bekommt Angst, richtige Angst vor dem, was vor ihm liegt. Und zwar so viel Angst, dass er Blut schwitzt. Das gibt es, dieses Phänomen. Und genau das widerfährt ihm. Und Jesus sitzt da und er schwitzt Blut, weil er so krass Angst hat. Und jetzt in dieser Situation wendet er sich an Gott und er sagt, aber. Ey, aber, gell, das ist ja nicht eine schwedische Popgruppe bloß. Aber, es gibt eine ultra geile Übersetzung des Wortes aber. Und das haben wir den Schweizern zu verdanken. Die beste Übersetzung von aber ins Deutsche heißt Vaterli. Das können wir Deutschen gar nicht, gell? Vaterli. Das ist die Herzenshaltung, mit der Jesus kommt, während er Blut schwitzt. Vaterli. Alles ist dir möglich. Alles. Ich habe keine Zweifel. Ich komme nicht zu dir. Herr, wenn du... könntest du nicht. Alles ist dir möglich, alles. Du kannst alles. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Und jetzt macht Jesus alles richtig. Theologisch 1,0. Er wendet sich an den Richtigen, er spricht die richtige Bitte aus, er wendet die richtigen Worte an. Ja, also nichts von wegen, hättest du mal anders gebetet oder so. Er macht alles richtig. Und was ist das Ergebnis seines Betens? Er stirbt. Wunsch nicht erfüllt. Tja, Jesus, Pech gehabt. Ha? Hättest du mal noch einen anderen gefunden, der mitgebetet hätte? Nein. Warum stirbt Jesus trotzdem? Das hat mit dem zweiten Satz zu tun, den er eben auch spricht. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, und Jesus hat gesagt, dazu ist er gekommen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, brauchen wir das ganze Bild. Es reicht nicht, dass wir uns einen Aspekt rauszupfen und sagen, damit lassen wir es jetzt gut sein. Ich habe am Anfang Psalm 37 vorgelesen. Ein Gebet von David. David, ein Mann in der Bibel, der wahnsinnig viel erlebt hat. Ein Mann, von dem es heißt, dass er ganz nah am Herzen von Gott war. Und dieser David, der hat wirklich gebetet. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Aber wisst ihr was? Das ist nur eine Facette von David. Derselbe David betet auch dem Psalm 63. ist derselbe David. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben, worshipen, dich preisen, abgehen. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Das ist derselbe David. Wisst ihr, ich glaube, diese Wünsche, die wir haben in unserem Herzen, ist das Tiefste, was wir offenbaren können von uns. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Ich glaube, es ist, wenn man unser Herz sich anschaut, ja, dann gibt es oben einen Teil, da fließt das Blut rein und raus. Und dann gibt es unten im Herz, gibt es so einen Boden. Und im Boden unseres Herzens, ganz, ganz tief unten drin, da sitzen unsere heimlichsten Wünsche, unsere tiefsten Wünsche. Und Jesus sagt, hey, du darfst sie mir alle bringen. Ich werde dir nicht alle Wünsche erfüllen. Das sagt Jesus nicht. Aber er sagt, ich wünsche mir, dass du mit all deinen Wünschen kommst. Ich wünsche mir, dass du mit all deinen Wünschen kommst. Und warum heißt es, dass wir dabei frei werden? Weil wisst ihr, wie Wünsche uns binden können? Wisst ihr, wie Wünsche unser Leben beschneiden können? Unser Leben einengen können? Ich werde das nie wieder vergessen. Ich saß mit meiner Frau im Wohnmobil in Schweden. Wir waren auf der Reise unterwegs und wir sind morgens früh aufgewacht. Es war ein traumhaftes Panorama. Ich habe ein Bild gemacht, diese Woche noch gesehen und habe in diesem Moment ein Gedicht geschrieben. So sehr war ich da getoucht in dem Moment. Und ich habe rausgeschaut und die ganze Welt ist verschwommen. Ich habe nichts mehr von dem gesehen, von dieser wundervollen Schöpfung, von dem, was Gott gemacht hat. Ich habe nichts davon gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, waren die Tränen meiner Frau, die mir gesagt hat, hey, wenn es jetzt wieder nicht klappt, wenn wir wieder kein Kind bekommen, was für einen Sinn hat unser Leben? Und ich weiß nicht, ob du diese Frage vielleicht kennst. Wenn dieser Mensch nicht gesund wird, wenn ich diese Arbeitsstelle nicht bekomme, wenn ich diesen Partner nicht bekomme, wenn ich, was hat mein Leben dann für einen Sinn? Und Jesus sagt, bring mir das. Es gibt etwas, was höher ist als dein momentanes Glück, das noch tiefer geht, das noch weiter reicht, das noch bedeutungsvoller ist. Wir haben aus Kirche etwas gemacht, was so nie gedacht war. Ja, wir haben heute eine Form, da steht ein Typ vorne, der redet und alle hören zu. Aber das war überhaupt nie der Sinn von Kirche. Und ich möchte, dass wir jetzt etwas machen, was eigentlich der Ursprung von Kirche ist. Ich möchte, dass ihr euch gegenseitig etwas zusprecht. Ihr habt einen Nachbarn, links oder rechts oder wie auch immer. Ich bitte euch, dass ihr jetzt den anderen in die Augen schaut und ihm einfach sagt, Gott kennt deine Wünsche. Macht das bitte mal. So, und das Coole daran ist, wenn ihr jetzt heute nach Hause geht und jemand fragt, was hast du in der Kirche gemacht, dann kannst du sagen, ich habe gepredigt. Und das ist sogar wahr. Du hast die Wahrheit Gottes gepredigt. Gott kennt deine Wünsche. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unsere Wünsche kennst. Ich danke dir, dass wir für dich nicht unbekannt sind. Ich danke dir, dass du Interesse an uns hast, dass du uns kennst und liebst durch und durch. Vater, und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du nicht jeden Wunsch erfüllst. Herr, aber ich weiß, wie quälend und wie bohrend Wünsche sein können. Und ich bete jetzt im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du uns freisetzt von unseren Wünschen. Herr, wir halten sie dir hin und du kennst unser Herz. Aber wir beten um Befreiung, um Frieden und Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns das erfüllen wirst, was wir brauchen. Jesus, in deinem Namen spreche ich Freiheit aus und Erlösung über Wünsche, die uns gebunden haben, die uns gefesselt haben und die uns letzten Endes Leben geraubt haben. Seien sie weltlich oder fromm, Danke, Vater, dass du unser Herz kennst und uns gibst, was wir brauchen.